Manchmal gehen Träume nicht in Erfüllung. Als der eiserne Vorhang fiel, hofften wir alle auf eine Zeit der Entspannung und des Friedens. Die großen Feindbilder der Vergangenheit schienen zu Staub zu verfallen. Und wir dachten, jetzt bricht eine neue Zeit an. Doch heute erleben wir, dass es auch anders kommen kann. Die Mauer ist in den Köpfen von vielen Leuten längst wieder da. Sie sehen sich bedroht von anderen, von den Fremden, von denen, die nicht so sind wie sie selbst. Und die Mauer in den Köpfen ist der erste Schritt, um die Mauer in Realität wieder zu bauen. Es scheint, als erwache der Kalte Krieg zu neuem Leben. Schwarz und Weiß. Das einfache Freund-Feind-Denken hat wieder Hochkonjunktur. Und willst du nicht mein Bruder sein? Auch vor Brüdern und Schwestern macht diese neue Polarisierung nicht Halt. Was können wir tun? Was sollen wir tun? Und welche Antworten finden wir bei Jesus? Im 9. Kapitel des Lukas-Evangeliums treffen wir auf Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Er ist unterwegs zum Passafest wieder einmal. Von Galiläa aus wählt er nicht den üblichen Pilgerweg entlang des Meeres, sondern er geht die kürzere Route direkt durch Samarien. Aber was viel wichtiger ist, diese Reise steht unter einem ganz besonderen Vorzeichen. Die Bibel sagt uns, als sich nun die Zeit erfüllte. Es ist der Weg zum Passafest, auf dem er zum Passalamm werden würde. Die Zeit, die sich erfüllte. Wir haben im Neuen Testament eine Reihe von Stellen, wo diese Wendung immer wieder gebraucht wird. Als die Zeit sich erfüllt hatte. Ihr kennt sie im Galaterbrief und an anderen Stellen. Es ist die Zeit von, oder es ist die Rede von der erfüllten Zeit, Gottes Zeit. Gottes Zeit in unserer Zeit. Wir ahnen manchmal gar nicht, was um uns herum passiert. Aber Jesus handelt nach Gottes Plan. Deshalb entschloss er sich jetzt, nach Jerusalem zu gehen. Übrigens, im Johannesevangelium wird berichtet, dass die Brüder von Jesus ihn ansprachen, doch mit ihm zum Fest zu kommen. Und da sagte er, geht ihr nur hinauf zum Fest, ich gehe nicht zu diesem Fest, weil meine Zeit noch nicht erfüllt ist. Aber jetzt ist sie da. Zur Hauptstadt, zum Zentrum, zu den vielen Menschen. Das war für Jesus der Höhepunkt in seinem Leben. Er wusste, dass er in Jerusalem sterben würde. Und in dem Kapitel, aus dem unser Text entnommen ist, Lukas Kapitel 9, wird gleich zweimal davon berichtet, dass Jesus sagt, ich werde sterben, ich werde leiden, ich werde auferstehen. Aber die Jünger verstanden nichts. Und obwohl er sich bewusst war, hier in Gottes Namen zu handeln, in seinem Auftrag zu handeln, bleibt er ganz normal. Wenn es bei uns um Leben und Tod geht, dann kümmern wir uns nicht um irgendwelche Nebensächlichkeiten, um Pillepalle. Da geht es um die großen Dinge. Um die, die wirklich wichtig sind. Aber Jesus macht das nicht, obwohl er weiß, was mit Wucht auf ihn zukommt. Er kümmert sich hier um die normalsten Dinge der Welt. Er sucht ein Quartier für die Jünger und für sich. Ich habe an keiner anderen Stelle in den Evangelien gefunden, dass Jesus ein Quartier sucht. Sicher beim Passafest noch einmal. Aber ansonsten, davon berichtet die Bibel sonst nichts. Aber jetzt kümmert er sich um seine Jünger. Dazu sendet er Boten aus. Vielleicht war Judas dabei, der musste ja immer den Preis aushandeln, wir wissen es nicht. Wer ein Quartier planen muss, der weiß, da gibt es Zu- und Absagen. Wenn ich zu spät suche, kann es sein, es ist alles ausgebucht. Das kennen wir aus der Biografie von Jesus ja auch, ganz am Anfang in Bethlehem. Doch die Begründung heißt jetzt nicht, wie bei seiner Geburt, es ist alles voll. Es ist kein Platz mehr da. Nein, die Leute im Dorf, in das die Boten geschickt werden, sie wollen Jesus kein Quartier geben, weil er auf dem Weg nach Jerusalem ist. Damit outet er sich als Fremder. Und fremd bedeutet Feind sein. Denn zwischen den Samaritanern und den Juden gab es immer Stress. Juden und Samaritaner konnten nicht miteinander. Das waren keine leichten Verstimmungen. Wisst ihr, wie lange sie schon miteinander Probleme hatten? 700 Jahre. Und immer wieder wurden die alten Kamellen vorgebracht. Damals waren ja die Bewohner des Nordreiches nach Assyrien deportiert worden. Und die assyrischen Machthaber hatten an ihre Stelle andere Völkerschaften dorthin geschickt. Und seitdem konnte man nicht miteinander auskommen. Keiner von beiden war freiwillig weg oder hingegangen. Nein, und das Argument war immer das gleiche geblieben. 700 Jahre lang. Ihr glaubt nicht richtig. Also, wenn das mit der politischen Situation auf heute zu vergleichen wäre, dann müssten wir fragen, warum die Magdeburger und die Hallenser sich nicht miteinander verstehen. Da ging es nämlich um Handelsrecht im Mittelalter. So lange können die schon nicht miteinander. Es ist komisch, in der Welt ändert sich nichts und vielleicht sogar unter Christen auch nicht. Warum erwähnt Lukas diese scheinbare Nebensächlichkeit? Vielleicht, um damit zu entschuldigen, was da kommt? Aber vielleicht auch, um aufzuzeigen, dass das wir sind. So sind wir. Das ist die Wirklichkeit, mit der wir leben. Streit und Zank. Streit kann genährt werden und gepflegt werden. Es wird gestichelt, es wird provoziert und man genießt es. Das ist die traurige Wirklichkeit. Die Fronten werden immer neu ausgerichtet. Ich gut, du nix. Der tägliche Kleinkrieg, wie im Großen der Weltpolitik, so im Kleinen. Dass es nicht immer so sein musste mit den Samaritanern, das zeigt ja Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen. Aber jetzt wird Jesus direkt konfrontiert. Er hatte seine Boten losgeschickt, um Quartier zu suchen. Und jetzt kamen sie mit der Absage zurück. Und noch ehe er reagieren konnte, meldeten sich schon zwei seiner Jünger zu Wort. Das brauchst du dir nicht gefallen zu lassen. Nein, so eine Frechheit, die müssen platt gemacht werden. Merkt ihr, was hier passiert? Auf eine Absage hin soll ein ganzes Dorf ausradiert werden. Billige und falsche Verallgemeinerung. Da denkt niemand mehr nach. Da regiert nur noch Zorn und Hass. Erstaunlicherweise werden hier die beiden Jünger mit Namen genannt. Jakobus und Johannes. Datenschutz gab es wohl damals nicht so, aber im Allgemeinen bei negativen Ereignissen werden die Namen nicht genannt, aber hier werden sie ausdrücklich genannt. Es sind die Söhne des Zebedäus. Wir kennen sie ja schon aus der Bibel. Das sind doch die, wo die Mutter meinte, sie wären am besten geeignet, um auf den Chefsesseln neben Jesus zu sitzen, ganz oben im Königreich. Und die zwei haben jetzt einen Plan. Sie reagieren ganz schnell. Zwei helle Köpfchen, ein gutes Team. Diesmal sehen sie einen günstigen Augenblick für sich. Sie sind tatkräftig und machen sich immer noch gute Hoffnungen, im Reich Gottes ganz oben zu sitzen. Sie treiben die Dinge voran. Sie sind die Macher. Und sie sehen sich schon in der Position ihres Chefs. Herr, sagen sie, sollen wir Feuer vom Himmel fallen und sie verzehren lassen, wie Elia tat? Was verschweigen sie? Sie verschweigen, dass ihre Idee Mord ist, töten mit Vorsatz. Und der Vergleich mit Elia, der ist wohl auch ein bisschen unrealistisch. Jakobus und Johannes, die beiden Jünger auf der Ebene des Elia, es fehlt nur noch, dass sie sich mit David oder Abraham vergleichen. Man merkt, ihr Selbstbewusstsein ist maßlos übersteigert. Es ist schon erstaunlich, was für Gedanken sie entwickeln. Sie wussten genau, dass sie kein Feuer vom Himmel fallen lassen konnten, um das Dorf zu vernichten. Sie konnten das nicht aus ihren Ärmeln zaubern, aber sie hofften daraus, dass Jesus die Macht ihnen gibt. Es ging um die Bevollmächtigung und das war der nächste Schritt auf der Karriereleiter. Eigentlich ein kluger, taktischer Schachzug, um voranzukommen. Und wenn Jesus ihnen beiden die Vollmacht gegeben hätte, dann hätten sie nicht nur die Feinde ihres Rabbis vernichtet, sondern sie hätten selbst gut ausgesehen. Jakobus und Johannes, die rechte Hand des Meisters. Ich kann ihre Gedanken ahnen, aber sie gehen auf Kosten der Samaritaner. Vom Mörder zum Vizegeneral im Reich Gottes. Was für krude Gedanken. Nein, so abwegig ist das gar nicht, denn manchmal geht es uns auch so, auf Kosten anderer besser dazustehen. Mit Feuer und Schwert, mit Macht und Gewalt, mit entweder oder, mit der Vernichtung derer, die nicht mitmachen wollen, das kann christlich sein, das kann antichristlich sein, wie auch immer. Wir können die Liste fortführen. Es scheint, dass in unserer Welt die Karten neu gemischt werden. Und es scheint, als hätten die radikalen Kräfte das Oberwasser. Die, die alles versprechen, deren Methoden aber mit Schwert und Feuer zu vergleichen sind. Die absoluten Lösungen, kompromisslos. Wieso ist das so? Wieso hat sich die Zeit so verändert? Da müssen wir ein wenig zurückschauen in eine Zeit, die niemand von uns mehr erlebt hat. Zurück ins 19. Jahrhundert. Das Jahrhundert wahrscheinlich in unserer Menschheitsgeschichte, das am meisten das Leben verändert hat. Die Zeit, in der die Dampfmaschine allgemein eingesetzt wurde, die Dampfschiffe, die Eisenbahnen. Eine Zeit, in der die Industrialisierung alles verändert, die Telegrafie, die Welt wird klein. Fortschritt auf allen Ebenen. Und man hatte das Empfinden, wir sind in der Lage, die Welt zu verändern. Und zwar grundlegend. Da entsteht der Fortschrittsglaube. Wir schaffen das Paradies auf Erden. Aber in diesem Jahrhundert wurden im Überschwang der Gefühle auch die großen Weltentwürfe geboren. Die, die wir alle mit Namen kennen. Der Kommunismus, der Faschismus, die Rassenideologie, der moderne Humanismus, der Imperialismus. All die Entwürfe, die im 20. Jahrhundert versucht wurden, in die Tat umzusetzen. Wir haben das zum Teil erlebt, aber sie sind alle gescheitert. Und heute stehen wir vor den Scherben der großen Weltentwürfe, die Lösungen für eine glückliche Zukunft. Was bleibt, ist die gefühlte Angst ums Überleben. Die Verlustangst, etwas abgeben zu müssen, denkt an den Wolf, den großen Wolf. Das ist das, was wir jetzt haben. Und mit Angst lässt sich gut Politik machen in Kirche und Gesellschaft. Und deshalb reden heute so viele von Abgrenzung, von radikalen Lösungen, davon Grenzen aufzubauen, Mauern zu errichten. Aber genau an dieser Stelle kommt Jesus auf den Plan. Er beschreibt das Entscheidende mit wenigen Worten. Oder besser, Lukas beschreibt es. Lukas berichtet, Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht. Man kann es auch so sagen, indem er sich umwandte, wies er sie zurecht. Wir alle wissen, was eine Körperbewegung bedeuten kann. Manchmal viel mehr als 1000 Worte. Und hier heißt es, Jesus reagiert mit einer Körperhaltung. Er widersteht dem Strom der Zeit. Er stellt sich dagegen. So nicht. Das ist nicht der Weg. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Jesus unterwegs war mit den Jüngern und er hört hinter sich den Vorschlag. Und was macht er? Er reagiert so nicht. Seine Haltung signalisiert unmissverständlich, Jakobus und Johannes liegen mit ihrem Vorschlag voll daneben. Stopp, das ist der falsche Weg. Mehr sagt die Bibel nicht. Ich finde es interessant, dass in vielen Bibeln, vielleicht auch in deiner Bibel, mit einem Sternchen eingefügt ist, dass spätere Schriften des Neuen Testaments eingefügt haben, habt ihr denn vergessen, wes Geistes Kinder ihr seid? Denn des Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben zu vernichten, sondern es zu erhalten. Ja, das klingt gut. Aber als Lukas die Geschichten von Jesus zusammentrug, da lebten noch einige der Jünger und sie erzählten ihm, wie das damals war, wie sie beeindruckt waren von der Reaktion Jesu. Und diese Reaktion war mehr als 1000 Worte. Erst später, als man diese unmissverständliche, diese Unmittelbarkeit nicht mehr verstand, setzte man die anderen Worte dazu. Übrigens hat Jesus das Thema noch einmal aufgegriffen. Auch wenn der Mittelteil des Lukas-Evangeliums nicht genau chronologisch aufgebaut ist, so finden wir doch die die Antwort, die Jesus noch einmal auf diese Frage gibt, im nächsten Kapitel, nämlich in der Begebenheit vom barmherzigen Samariter. Und hier ist es umgekehrt. Hier geht nicht einer nach Jerusalem und wird von den Samaritanern aufgehalten, sondern hier kommt einer von Jerusalem und fällt unter die Räuber. Und jetzt kommen die frommen Leute, die meinten, besser zu sein. Aber es hilft nur einer. Wer hilft? Ein Samaritaner. Waren Jakobus und Johannes der Meinung, die Samaritaner sollten mit Feuer und Schwefel vernichtet werden, so zeigt Jesus hier, dass das eigentliche Problem nicht die Samaritaner sind, sondern die guten Leute. Denn sie haben bestenfalls nur fromme Worte oder einen verstohlenen Blick für das übrig, was dem anderen überhaupt nicht hilft. Denn nur der Fremde, der Samaritaner, hilft. Es scheint mir, als wollte Jesus noch einmal verdeutlichen, was sie damals erlebt hatten. Und das ist die Antwort für uns. Nicht Gewalt, nicht Feuer und Schwert, nein, es gibt keine leichten Lösungen, sondern Barmherzigkeit und Einsatz für den, der Hilfe benötigt. Oder anders ausgedrückt, wie es in Sprüche 12, Vers 20 heißt, die aber zum Frieden raten, haben Freude. Als Teenie hatte ich einmal folgendes Erlebnis. Das war in Wernigerode, dort wohnte meine Oma und eigentlich bin ich jeden Sommer nach Wernigerode gefahren. Bis heute habe ich eine besondere Vorliebe für den Harz und auch für den Brocken. Aber damals hat sich mir als Jugendlicher etwas ins Gedächtnis eingeprägt, was ich nicht vergessen werde. Nicht weit von Wernigerode entfernt gibt es das kleine Städtchen Elbingerode. Dort gibt es ein großes evangelisches Krankenhaus. Und damals wurde ein neues Diakonissenheim gebaut. Und an der Giebelseite, an einem großen Giebel, vielleicht einem 10 Meter hohen Giebel und vielleicht war er 8 Meter breit, da schrieben sie mit großen Buchstaben, die zum Frieden raten. Sprüche 12, Vers 20. Es gibt Eindrücke als Kind, die vergisst man nicht. Warum hat sich das bei mir eingeprägt? Ich war erzogen worden in der Schule zum Klassenkampf. Man kämpfte um gute Ergebnisse in der Produktion, um gute Leistungen. Wer denn auch kämpfte? Aber es ging um Kampf. Und hier stand, die zum Frieden raten. Genau das Gegenteil. Ja, Jesus meinte, wisst ihr nicht, wes Geisteskinder ihr seid? Denn er ist nicht gekommen, zu vernichten, sondern zu erhalten. Das ist eine Handlungsanweisung. Nicht Feuer oder Schwert, sondern das Leben erhalten um jeden Preis. Dahinter steht eine so große Wertschätzung für unser Leben, dass das auch den Andersglaubenden, den Andersdenkenden und den Andersaussehenden einschließt. Das ist die aktive Aufforderung zum Frieden und die fällt uns schwer. Im letzten Sommer hatte ich noch eine Gruppe von Personen durch die Reformationsstätten zu führen, ein Jahr verspätet, aber immerhin, sie kamen noch. 150 Pfadfinder aus einem europäischen Land. Pfadfinder im Alter von 8 bis 80 Jahren. Es war hochinteressant. Was mich wunderte, war, als wir von der Wartburg zurück zu den Bussen gingen, dass ein Ganzteil von ihnen im Souvenirshop sich ein Holzschwert kaufte. Das verwunderte mich. Krieg geht immer leicht. Krieg spielen ist immer leicht. Frieden spielen dagegen ganz schwer. Aber wer auf Krieg aus ist, der hat niemanden, an den er seinen Kopf lehnen kann. Und das tut so gut. Deswegen gilt für uns nach wie vor das, was Jesus in Matthäus 9 gesagt hat. Selig sind die Friedenstiften, auch wenn es schwerfällt. Denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das ist unsere Aufgabe.